Im Schieß Mercedes Future Lab Podcast stellen wir die Frage, wie sieht die Arbeitswelt von morgen aus? Eingeladen werden Unternehmerinnen und Expertinnen aus unterschiedlichen Branchen. Wir finden heraus, wie sie im täglichen Arbeitsalltag New Work-Ansätze in ihrem Unternehmen leben und weiterentwickeln. Wir sind gespannt auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Geschichten und freuen uns auf neue Perspektiven, spannende Tipps und Inspiration für das eigene Arbeitsumfeld. Heute zu Gast im Schieß Mercedes Future Lab Dr. Anna Sinell. Dr. Anna Sinell ist Psychologin und New Work-Expertin. Bereits seit ihrem Studium beschäftigt sie sich mit dem Themenkomplex Mensch, Innovation und Arbeit. Sie promovierte zum Thema Technologietransfer und Ausgründungen aus der Wissenschaft und hat jahrelang am Fraunhofer Institut geforscht. Als Programmmanagerin der Google Zukunftswerkstatt hat sie sich intensiv mit dem Thema Zukunft der Arbeit auseinandergesetzt. Heute arbeitet sie im Bundesministerium für Arbeit und Soziales und baut ein Team von agilen Coaches auf, um neue Arbeitsmethoden einzuführen und die digitale Entwicklung voranzutreiben. Herzlich willkommen, Anna, im Schieß Mercedes Future Lab.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Anna, du hast bereits in sehr unterschiedlichen Settings gearbeitet, wie eingangs erwähnt, als Wissenschaftlerin in der Wirtschaft bei einem Digitalkonzern und aktuell in der öffentlichen Verwaltung. Was sind oder waren dabei die Schwerpunkte deiner Arbeit?
Genau, wenn man sich meinen Werdegang so anguckt, könnte man meinen, konsequent, nicht stringent, konsequent nicht geradlinig. Wenn man sich aber das Innovationssystem anschaut, dann besteht es aus vier Akteuren, nämlich der Wissenschaft, der Wirtschaft, der Politik und der Gesellschaft. Und gestartet bin ich in der Wissenschaft, habe bei Fraunhofer stark nutzerinnenzentrierte Forschung betrieben. Also wir haben uns die Frage gestellt, wie kann Forschung und Innovation besser an gesellschaftlichen Bedarfen ausgerichtet werden? Wie kann diese Gesellschaftsperspektive besser in Innovationsprozesse integriert werden? Und zuletzt, wie kann dann das Ergebnis auch wieder besser in der Gesellschaft Anwendung finden? Bei Google hat mich die Thematik, wie können wir eigentlich die digitale Kompetenz unserer Gesellschaft stärken, getrieben. Da war ich genau Programmmanagerin in der Google Zukunftswerkstatt. Und jetzt bin ich im dritten Sektor, nämlich der öffentlichen Verwaltung bzw. Politik, und schaue mir da an, ja, wie können Potenziale der Digitalisierung genutzt werden und Methodenkompetenz dahingehend aufgebaut werden, um zur Modernisierung der Verwaltung beizutragen. Genau, also ich habe jetzt in alle drei Sektoren quasi reingeschaut. Das verbindende Element ist immer, dass ich gucken will, wie können wir die Gesellschaft, also Potenziale, Veränderungspotenziale, die die Digitalisierung mit sich bringt, der Gesellschaft zunutze machen. Beziehungsweise dem einzelnen Menschen. Ja, so zusammengefasst.
Sehr spannend. Vielen Dank für den Überblick. Und Digitalisierung, ein Wort, das schon seit sehr, sehr langer Zeit im Raum steht und wo es aber auch immer noch viele Entwicklungen gibt und damit einhergehend aber auch eine Veränderung der Arbeitswelt. Und hier im Future Lab stellen wir uns ja vor allem auch die Frage, wie sieht eigentlich die Arbeitswelt von morgen aus? Mhm. Und in dem Kontext die Frage an dich, was bedeutet für dich mit diesen Erfahrungen, die du da jetzt gemacht hast und an denen du arbeitest, was bedeutet für dich die Zukunft der Arbeit im Ganzen betrachtet?
Genau, immer wenn wir über die Zukunft der Arbeit sprechen, denke ich, die Zukunft der Arbeit ist eigentlich jetzt. Mhm. Also es ist, hat so viel Veränderung ja, in den letzten Jahrzehnten, aber auch gerade im letzten Jahr ist schon passiert, dass wir sind in der Zukunft der Arbeit bereits angelangt. Was, wenn man Arbeit jetzt definiert rein über unsere Jobprofile, was ja nicht unbedingt notwendig ist, weil Arbeit ist ja viel mehr als nur die Tätigkeit, die ich in meinem Job ausfülle. Das kann auch die Tätigkeit in der Familie oder ehrenamtliches Engagement und Erfüllung in dem Sinne sein. Aber wenn man jetzt nur Arbeit definiert als das, was ich in meinem Job leiste, dann muss man sagen, die Zukunft der Arbeit wird noch viel angesichts eines Einzugs von Digitalisierung und damit einhergehender Automatisierung einen wahnsinnigen Shift in Jobs und Jobprofilen und Anforderungen nach sich ziehen. Extrem viele Jobs werden wegfallen, beziehungsweise Tätigkeiten redundant werden, weil automatisiert, gerade angesichts des Einzugs von künstlicher Intelligenz in ganz viele Prozesse. Aber natürlich werden auch neue Jobs entstehen und die Menschen werden ja nicht weg sein. Also die Interaktion zwischen den Menschen wird nach wie vor bestehen. Aber das bringt auch, also viele nennen es Reskilling Revolution, das bringt natürlich auch die wahnsinnig große Herausforderung mit sich. Wie kriegen wir die neuen Tätigkeiten, die anfallen, gelöst? Und wie kriegen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dahingehend gestärkt, Kompetenzen aufbasiert, diesen neuen Anforderungen zu begegnen und die zu erfüllen? Das würde ich gerne stärken, dass man eher dieses Chancensehen propagiert, anstatt dieses Jobs fallen weg, Jobs fallen weg. Die Headlines sind immer, ganz viele Jobs werden wegfallen. Aber anstatt zu schauen, welche Jobs entstehen denn, welche Möglichkeiten entstehen denn, was für stark repetitive Arbeiten fallen weg und dann strategische, gestalterische Tätigkeiten kommen aber neu hinzu oder persönliche Interaktionen. Genau. Und das Narrativ geht aber viel stärker oder ist in der öffentlichen Wahrnehmung, die Automobilindustrie wird gebeutelt werden von Jobs, die wegfallen. Das eröffnet aber auch ganz neue Möglichkeiten.
Also müsste es eigentlich in die Richtung gehen, wie verändern sich auch Arbeitswelten und Umstände für MitarbeiterInnen oder für Teams? Im Sinne von, wie
schaffen wir kreativen Freiraum? Also wie schaffen wir Gestaltungsspielräume, dass die Menschen sind ja intelligent und die wollen ja arbeiten und die wollen Beitrag leisten und zu etwas beitragen. Und nur weil vielleicht ihre Tätigkeiten am Fließband aufgelöst werden oder das Beantworten im Callcenter, das macht ja, der Mensch existiert ja noch und der hat ja auch immer noch Fähigkeiten. Und wie können wir da proaktiv Räume geben, um deren Kompetenzen entfalten zu lassen oder halt gezielt stärken? Weil, wie gesagt, es werden neue Tätigkeiten entstehen und das Schlimmste, was passiert, ist eine hohe Arbeitslosigkeit bei gleichzeitigem Fachkräftemangel. Mhm. Weil natürlich gerade Technologiejobs sind, also technische Berufe sind extrem nachgefragt, aber auch andere Berufe wie beispielsweise, also schauen wir uns Social Media an oder so, Social Media Analyst ist ein völlig neu entstandener Jobkategorie sozusagen. Also dem muss entgegengewirkt werden. Fachkräftemangel bei gleichzeitiger höheren Arbeitslosigkeit.
Und du hast eben schon angesprochen, Kompetenzen entfalten. Mhm. Und mit dieser Veränderung in der Arbeitswelt oder auch von Jobprofilen geht es ja auch ganz viel und ganz oft darum, diese Kompetenzen zu entwickeln oder zu fördern. Was sind das aus deiner Sicht für Kompetenzen, die in Zukunft immer stärker benötigt werden?
Genau, es ist ja viel von den digitalen Kompetenzen die Rede, genau wie die Digitalisierung nicht einfach nur das Übersetzen von analogen Prozessen ins Digitale ist, sondern viel mehr. Digitalisierung ermöglicht ja auch ganz neue Partizipationsformate, ganz neue Innovationsprozesse. Ist die digitale Kompetenz nicht nur der Umgang mit digitalen Technologien, also Digital Literacy auch genannt, oder sowas wie Suchmaschinenoptimierung. Nicht nur das, auch das ist digitale Kompetenz. Wie gehe ich mit einer digitalen Technologie um? Aber vielmehr ist es auch das, was grenzt mich von einer digitalen Technologie ab? Also wie erhöhe ich meine Beschäftigungsfähigkeit, indem ich eben zeige, was ist im Gegensatz zu einer Technologie mein menschlicher Mehrwert. Und das sind gerade so Dinge wie Kreativität, emotionale Intelligenz, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Zusammenarbeit. Genau, und das finde ich, dafür muss auch das Bewusstsein geschärft werden, dass es eben nicht nur diese Hard Skills sind, sondern ja, vermeintliche Soft Skills, wobei ich kein Fan bin von dem Begriff Soft Skills, weil das sind auch ja, essentielle Fähigkeiten. Ja. Genau.
Ja. Und in dem Zusammenhang, also Kompetenzen entfalten und eben nicht nur diese Hard Skills versus Soft Skills zu sehen. Wie schaffen es denn Unternehmen oder auch Organisationen, das zu übertragen? Also welche Settings müssen sie denn eigentlich schaffen oder welche Rahmenbedingungen müssen sie denn schaffen, um zum einen ja, diese Kompetenzen zu entfalten oder auch zu fördern?
Mhm. Also gerade im Arbeitsministerium gehen die einen Weg, der sehr plausibel ist meines Erachtens, aber auch, also nicht Rocket Science, weil auch in vielen Unternehmen vorhanden, aber sehr wirksam ist. Wir bilden agile Coaches aus, Mitarbeiter zu agilen Coaches aus, die dann als Multiplikatoren fungieren, um sogenannte agile Arbeitsweisen, agile Haltung im Haus zu verbreiten. Und das, finde ich, ist grundsätzlich ein sehr guter Ansatz. Also stärke deine Mitarbeiterinnen und mache diese zu Change Agents, um eine größere Bewegung anzustoßen.
Und gibt es dabei bestimmte Werte und Prinzipien, die aus deiner Sicht wichtig sind?
Um eine Organisation zu einer lernenden Organisation zu machen, die sich weiterentwickelt, sind insbesondere Offenheit und Transparenz und der Umgang mit Fehlern essentiell. Also sich regelmäßig die Frage stellen, wie laufen die Dinge und warum laufen sie so, wie sie laufen? Was läuft gut, was läuft schlecht? Was wollen wir besser machen und was lernen wir daraus? Wie verändern wir uns? Also ein aktives Veränderungsmanagement in die Organisation zu tragen und so auch eine Fehler- und Lernkultur zu etablieren, das ist jetzt gerade in diesen Zeiten wahnsinnig wichtig. Also Offenheit, Transparenz, Wertschätzung für Fehler, für Menschlichkeit letztendlich, sind wahnsinnig wichtige Werte, um aus einer starren Organisation eine lernende Organisation zu machen, die sich auch aktiv verändert und Veränderungen wertschätzt. Wobei dafür auch halt wahnsinnig wichtig ist, von oberen Positionen halt wahrzunehmen, Veränderung ist immer anstrengend und man muss nur den Veränderungsdruck der Veränderungsdruck muss gleichermaßen groß sein wie der Mehrwert sichtbar. Also warum will ich mich verändern und was wird dann besser? Also
und braucht man da auch etwas Geduld für? Veränderung geht ja nicht von heute auf morgen.
Veränderung geht nicht von heute auf morgen. Vor allem braucht man, glaube ich, Wertschätzung dafür, warum Dinge auch so sind, wie sie sind. Also gerade dieses Credo hört man ja auch oft in Organisationen oder insbesondere großen Organisationen. Das haben wir schon immer so gemacht. Und das lief ja wahrscheinlich auch eine Zeit lang gut. Ja? Und dann nicht mit dem Hammer draufhauen, sondern einfach sagen, ja, es lief gut, aber aus den und den Gründen müssen wir uns verändern. Ja.
Und kannst du sagen, weil also für mich geht es gerade auf jeden Fall in das Thema Mindset, also welche Haltung muss ich auch annehmen, sei es jetzt als Unternehmerin oder auch als Teamleitung oder, um diese Veränderung auch zu schaffen und diese Veränderung zu leben. Was sind da so, wie guckst du auf das Thema Mindset und Haltung dazu?
Also Mindset hat ja ganz viel damit zu tun oder ist mehr oder weniger das Gleiche wie die darunterliegenden Werte. Also dieses dieses ein Mindset zu schaffen, ja, was Veränderung wertschätzt, was mutig, respektvoll, offen ist. Es ist wahnsinnig wichtig, damit auch diese ganzen Methoden, die jetzt en vogue sind und sich ja, also die anwenden kann, überhaupt Früchte tragen. Also häufig wird, also häufig bekomme ich auch mit, hier, es gibt eine neue Methode, probiert das mal aus und dann wird es agil und dann wird es schon gut. Aber wenn das eben in einer Linienorganisation passiert, und es nur so eine Proforma-Methode ist, dann kann man auch darauf verzichten. Mhm. Ja, also die Werte und Grundhaltungen, die sich dahinter verbergen, sind sicherlich ja, kritisches Kriterium, notwendiges Kriterium.
Und glaubst du, dass sich auch so Unternehmensstrukturen sehr stark verändern müssen im Sinne von hierarchische Strukturen und Co.? Oder kann das auch in diesen bestehenden Strukturen funktionieren?
Ja, ich glaube, ich würde das nicht pauschalisieren tatsächlich, weil da muss jede Organisation seinen Weg finden, beziehungsweise ihren Weg. Teilweise sind hierarchische Strukturen auch gut und geben Halt. Ja, es ist letztendlich auch da, wie werden Strukturen gelebt. Ja, und da sind wir wieder beim Thema Führungsverständnis, Wertehaltung. Ermögliche ich eine Selbstorganisation, gebe ich Verantwortung ab und gehe in kritische Situationen wieder in Verantwortung. Das hängt dann auch stark von den Personen ab, wie die ihre Rolle wahrnehmen und wie sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Freiräume geben oder auch nicht.
Ganz wichtige Themen, Partizipation und auch Befähigung von MitarbeiterInnen. Wie schafft man es, Teams partizipieren zu lassen und eben auch zu empowern, oder zu befähigen und ihre Wirkung da zu entfallen? Hast du da ganz konkrete Beispiele oder Möglichkeiten für?
Genau, zum Thema Partizipation, da gibt es ja unterschiedliche Formate, also man kann Fokusgruppen machen. Wichtig ist, dass transparent festgehalten wird, was passiert mit den Ergebnissen und inwiefern werden die Ergebnisse tatsächlich in den weiteren Prozess mit eingespeist. Man kann Interviews machen, aber man kann natürlich auch die Verantwortung für einen Veränderungsprozess in die Belegschaft geben und sagen, wir setzen hier ein Team auf und das besteht struktureller Natur aus Leuten aus unserer Organisation und zwar hinweg durch die Hierarchien und Funktionen. Also wenn man den Auftrag schon in ein Team gibt, was so zusammengesetzt ist, dass es den Querschnitt der Organisation widerspiegelt, dann ist automatisch Partizipation gewährleistet. Aber natürlich gibt es auch andere Partizipationsformate wie Fokusgruppen, Interviews, Befragungen. Wichtig da ist, dass man transparent macht, wie wird mit diesen Meinungen und Ergebnissen umgegangen, sodass es nicht eine Scheinbeteiligung ist. Dass man sagt, ja, weil das würde dann genau nach hinten losgehen. Also wenn partizipativ, dann auch richtig. Genau, und da gibt es diese beiden Ansätze sozusagen, entweder durch Formate oder durch das Setup an sich. Ich persönlich finde das Setup natürlich noch viel wirksamer. Zum Thema Empowerment, das hat erstens wieder was mit Werten zu tun, also wertschätzend damit umzugehen, dass man sagt, ich gebe euch Freiraum, auch zum Experimentieren jetzt in dieser Veränderung, beziehungsweise auch im Sinne der klassischen Befähigung, halt die Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um in dem neuen Arbeitskontext zu arbeiten. Also beispielsweise Weiterbildung, beispielsweise kann sein neue IT oder kann sein weitere Mitarbeiter oder neuer Kontext der Zusammenarbeit, also Team neu zusammengestellt, damit es tatsächlich die neuen Aufgaben erfüllen kann. Also ja, Empowerment in dem klassischen Sinne, der Befähigung, dass sie die Arbeit auch erledigen können, also die Kompetenzen vorhanden sind und die Strukturen gegeben sind. Aber auch dieses Ermutigen, also Mut zusprechen, Dinge jetzt mal auszuprobieren.
Etwas Neues zu wagen.
Genau.
Ja. Vielen Dank, Anna. Das waren ganz tolle Einblicke und auch zuletzt noch super Tipps. Ich bin sicher, die Zuhörerinnen können davon einiges mitnehmen. Herzlichen Dank.
Bitteschön.
Bis bald.
Super, ja, danke. Mir hat das auch Spaß gemacht.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest. Inspirierende Frauen und ihre Geschichten werden auch im monatlichen Schieß Mercedes Newsletter porträtiert. Den Link dazu findest du in unseren Shownotes. Mit The Studio hat Schieß Mercedes vor kurzem ein neues Eventformat gestartet und lädt dort spannende Gäste zu unterschiedlichen Themen ein. Alle Updates und Infos dazu erhältst du ebenfalls durch den Schieß Mercedes Newsletter.